Ein 60-jähriger Mann betet treu und regelmäßig zu Gott. Bei sich selbst denkt er, ich möchte mal eine ganz besondere Gebetserfahrung machen. Bald darauf geschieht es. Beim Beten hat er eine Erscheinung. Er sieht einen Engel und der sagt zu ihm, du hast einen Wunsch frei. Du kannst dir wünschen, was du willst, aber überleg genau, was du dir wünschst. Gott erhört unsere Gebete, aber er erhört sie manchmal anders, als wir denken. Der Mann überlegt nicht lange und sagt kurz entschlossen, ich wünsche mir eine 30 Jahre jüngere Frau. Er wartet eine Weile, aber es passiert nichts. Aber als er am nächsten Morgen aufwacht, ist er 90 Jahre alt. So kann es gehen. Er hätte wohl genauer überlegen sollen, was er betet und bittet, welchen Wunsch er Gott sagt und welchen besser nicht. Heute soll es in der Predigt ums Bitten und Beten gehen, um die richtigen Bitten und Gebete, zuerst in der Gemeinde und dann auch im persönlichen Gebet. Wir hören auf 1. Timotheus Kapitel 2, die Verse 1 bis 6a. Das Gebet der Gemeinde. Das Erste und Wichtigste, wozu ich die Gemeinde aufrufe, ist das Gebet. Und zwar für alle Menschen. Bringt Bitten und Gebete, Fürbitten und Dank für sie alle vor Gott. Betet für die Regierenden und für alle, die Gewalt haben, damit wir in Ruhe und Frieden leben können, in Ehrfurcht vor Gott und in Rechtschaffenheit. So ist es gut und gefällt Gott, unserem Retter. Er will, dass alle Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen und gerettet werden. Denn dies ist ja unser Bekenntnis, einer ist Gott. Und einer ist der Vermittler zwischen Gott und den Menschen, der Mensch Jesus Christus. Er gab sein Leben, um die ganze Menschheit von ihrer Schuld loszukaufen. Was für starke Worte sind das? Und was für eine klare Sicht auf das, was wichtig ist im Leben und im Glauben. Das Erste und Wichtigste, wozu ich die Gemeinde aufrufe, ist das Gebet. Paulus sagt, was Vorrang hat, vor allem anderen. Hier wird klar unterschieden zwischen wichtig und weniger wichtig. Gebet ist die absolute Nummer eins im Gottesdienst und im Alltag. Sehen wir das auch so? Und vor allem, leben wir das so? Oder ist Beten vielleicht doch so etwas wie ein Stiefkind? Irgendwie gehört es dazu, aber es ist immer ein bisschen am Rande. Jetzt kommt eine Frage für die Kinder. Ihr könnt mal euer Basteln unterbrechen. Hört mal zu. Die Größeren, weiß ich nicht, wo sie sind. Hört zu. Wobei kann Beten helfen? Was sagt ihr? Wobei kann Beten helfen? Habt ihr eine Idee? Kopfschütteln? Also zum Beispiel, wenn man in der Schule eine Arbeit schreiben muss, da könnte das helfen. Mach mal ein bisschen lauter, ich habe nicht verstanden. Bei schweren Situationen, genau. Da beten wir schnell mal. Vielleicht auch bei guten Situationen, dass man Gott Danke sagt. Wäre ja auch nicht schlecht. Ihr Erwachsenen, wobei kann Beten helfen? Was sagt ihr?
Wenn man was verloren hat,
ja, diese Erfahrung kennen fast alle, die Autoschlüssel oder das Portemonnaie oder was auch immer.
Wenn einem der Mut fehlt.
Ja, wenn einem der Mut fehlt, kann Beten helfen. Wie?
Krankheiten.
Bei Krankheiten, ja, natürlich.
Mit mehr Kraft
eingebeten. Ja, ne? Wenn man Kraft braucht für den Alltag. Also es gibt viele, viele Situationen, wo Beten helfen kann. Aber die Frage, ob Beten hilft, führt vielleicht auch auf eine falsche Fährte. Bringt's was, dann bete ich, und bringt's nichts, dann bete ich nicht. Das wäre irgendwie ein bisschen schräg, das geht nicht. So einfach ist die Welt nicht. das wäre typisch für unsere Zeit und Welt. Rechnet sich das? Lohnt sich das? Habe ich was davon? Wir sollten vielleicht ein bisschen einfacher rangehen. Gott will, dass wir beten. Wir sollen beten, weil es Gottes Wille ist, weil er uns zum Gebet ruft. Und die eigentliche Frage ist nicht, hilft beten, sondern die eigentliche Frage ist, tue ich, was Gott will? Und das ist keine rhetorische Frage, sondern eine praktische Frage. Bete ich? Habe ich heute schon gebetet? Beim Aufwachen, vorm Essen, auf dem Weg zum Gottesdienst, hier im Gottesdienst, laut oder leise, mit Liedern oder während der Predigt? Dass ich zu Gott sage, sag mir doch, was dir wichtig ist. Gott erwartet Gebet von dir und mir und von uns als Gemeinde. Die Worte an Timotheus zielen auf das persönliche Gebet, aber mehr noch auf das Gebet im Gottesdienst und in den Gemeindeveranstaltungen. Tun wir, was Gott will? Beten wir? Gibt es so etwas wie eine Kultur des Gebets bei uns? Oder ist es doch irgendwie am Rand? Beten wir mit, wenn aufgerufen wird zum Beten, laut oder leise? Beten wir? Das ist eine wichtige Frage. Darüber wollen wir nachdenken, vor allen Dingen über das Gebet der Gemeinde. Ich habe drei Punkte hier im Text gefunden. Beten für alle Menschen, beten für die Regierenden und beten zu dem einzigartigen Gott. Als erstes beten für alle Menschen. Wir haben ja schon gehört, das Erste und Wichtigste, wozu ich aufrufe, ist das Gebet. Und zwar für alle Menschen. Bringt Bitten und Gebete, Fürbitten und Danksagungen für sie alle vor Gott. Zuerst fällt einmal diese Fülle und Vielfalt der Worte auf, mit der zum Gebet aufgerufen wird. Bitten und Gebete, wahrscheinlich ist hier Anbetung dann gemeint bei Gebeten, Fürbitten und Danksagungen, eine geballte Ladung von Begriffen und dazu noch alles in der Mehrzahl. Also da sollen wir nicht kleinlich sein bei unseren Gebeten. Und alles hat sein gutes Recht. Bittgebete genauso wie Anbetung, Fürbitten genauso wie Dankgebete. Nichts ist irgendwie besser oder schlechter, nichts ist wichtiger oder unwichtiger als das andere. Offensichtlich ist das Wie, die Gebetsart, nicht so entscheidend. Wichtiger ist vielmehr, dass wir überhaupt beten. Mit allem ehren wir Gott. Mit Dank und Bitte, mit Fürbitte und Anbetung. Und dann fällt die Weite auf, für alle Menschen. Und gleich hinterher nochmal, für sie alle sollen wir vor Gott eintreten. Mit anderen Worten, wir sollen uns in unseren Gebeten nicht nur immer um uns selbst drehen. Manchmal ist das so. Ich, meiner, mir, mich. Immer geht es um mich. Oder um meine Familie, meine Freunde, meine Gemeinde. Gott kennt keine Enge. Er hat alle Menschen im Blick. Du bist ein Gott, der mich sieht. Nicht nur mich, sondern jeden einzelnen Menschen auf dieser Erde. Und wir sollen die Menschen, alle Menschen in den Blick nehmen, gerade im Gottesdienst, in der Fürbitte. Die frühen christlichen Gemeinden und damit auch wir heute, uns wird gesagt, dass wir Verantwortung für andere haben. Das ist fern vom Heilsegoismus, der sich mit der eigenen Rettung zufrieden gibt und die Nichtglaubenden sich selbst überlässt. Wir sollen andere Menschen in den Blick nehmen, dass es ihnen gut geht, dass sie Gottes Hilfe erfahren, dass sie Jesus kennenlernen. Dietrich Bonhoeffer hat gesagt, Kirche ist nur Kirche, wenn sie für andere da ist. Der Satz gilt nach wie vor. Wir haben einen Auftrag für andere Menschen. Und wir können sicher sein, das fängt immer mit Gebet an. Dass wir für andere Menschen beten, dass wir weite Herzen für sie bekommen, dass wir einen freundlichen Blick auf sie haben, dass wir andere nicht abschätzig anschauen. Gott liegt jeder Mensch am Herzen, egal wie er aussieht, welche Hautfarbe er hat, welche Religion sogar, wo er herkommt. Gott liegt jeder Mensch am Herzen. Und bei uns soll es auch so sein. Wir sollen für alle Menschen beten. Das wird hier auch dann gesagt. Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Das ist der eigentliche Grund, wo alles Gebet hingeht für die Menschen. Kann man wirklich für alle Menschen beten? Macht das überhaupt Sinn? Man kann ja nicht die ganze Welt umarmen, das geht schlecht. So lang sind unsere Arme nicht. Höchstens ein oder zwei Leute können wir umarmen, mehr nicht. Wir kennen die meisten noch gar nicht und wissen wenig von ihnen. Was soll das schon bewirken, wenn wir im reichen Europa beten für Menschen in Asien und Afrika? Was soll das denn ändern? Und was soll das bewirken? Wir müssen nicht wissen, was Gott im Einzelnen durch unsere Gebete tut. Wir müssen das nicht wissen. Es ist Gottes Sache. Gott will, dass wir beten. Und es ist seine Sache, was er damit macht und daraus macht. Tatsache aber ist, dass Gebet uns selbst verändern wird. Wenn wir beständig beten, dein Reich komme, dann wird das unsere Sicht verändern und unser Tun. Das zweite, beten für alle Regierenden. Betet für die Regierenden und für alle, die Gewalt haben, die das Gewaltmonopol des Staates in der Hand haben und auch durchsetzen sollen. Das ist ihr Auftrag mit Polizei und Armee und Gerichten. Dass sie die ihnen verliehene Macht nicht missbrauchen. Die Gefahr ist immer da, wenn man Macht hat. Können wir durch Gebet Wahlen beeinflussen, heute in Bremen oder in der Türkei? Können wir das? Sollen wir das? Wir können beten, dass Leute gewählt werden, die Verantwortung übernehmen. Nicht unbedingt die unseren Vorstellungen entsprechen. Darum geht es nicht. Unseren politischen Vorstellungen. Davon steht hier nichts. Aber wir können beten, dass Leute in Verantwortung kommen, die nicht eigene Vorteile suchen, die nicht falsche Kompromisse machen, die nicht andere unterdrücken. Vielmehr sollen Leute in Verantwortung kommen, die sich dem Volk verpflichtet wissen, Menschen, die ahnen, dass sie vor Gott verantwortlich sind. Wir können beten, dass Politiker gute Berater finden und auf sie hören auch. Wir sollen für alle Menschen beten, die in einflussreiche Positionen kommen, die Macht haben. Jetzt bitte ich die Kinder nochmal zuzuhören. Hört ihr her? Sagt mir mal, was sind so Leute, die Einfluss haben in unserer Welt? Einflussreiche Leute, die Macht haben, die was verändern können in der Welt. Habt ihr eine Idee? Nur Geflüster? Politiker, na klar. Bundespräsident, Bundeskanzler, Minister, Parlamentarier, diese beaufsichtigen und dann in allen Ebenen, in den Bundesländern, in den Landkreisen, in den Städten und Kommunen. Aber noch mehr, viel mehr sogar. Leute in der Wirtschaft, genau, in der Kultur, in den Medien, in den Schulen, in den Kindergärten, auf den Ämtern, bei der Polizei, Armee und so weiter, den Gerichten. Es gibt so viele Funktionen, wo man Einfluss hat. Für diese Leute sollen wir beten. Die Mächtigen kommen und gehen, politische Systeme und Parteien auch. Verantwortungsträger wird es immer wieder geben. Und für die sollen wir beständig beten, immer und immer wieder beten für die, die Verantwortung tragen in unserer Welt. Und wofür sollen wir beten? Dass wir in Ruhe und Frieden leben können, in Ehrfurcht vor Gott und Rechtschaffenheit. Noch vor 15 Monaten hätten wir gedacht, das hört sich ein bisschen bieder an, so nach bürgerlicher Beschaulichkeit. Hauptsache, man lässt uns irgendwie in Ruhe. Inzwischen wissen wir es besser. Gar nicht weit von hier sehnen sich die Menschen nach Ruhe und Frieden. Gar nicht weit von hier. Und sie würden viel darum geben, wenn es Rechtschaffenheit gäbe und Ehrfurcht vor Gott. Stattdessen werden Menschenrechte mit Füßen getreten und schlimmste Menschenrechte, Kriegsverbrechen begangen. Wir wussten es schon und wollten es nur nicht wissen und nicht sehen. Das Ganze gab und gibt es schon lange und überall in der Welt. In Syrien, Afghanistan, Iran, Irak, Jemen, Sudan, Myanmar und man kann die Liste immer weiter fortsetzen. Wir sollten auch wissen, dass die Worte von Ruhe und Frieden Paulus geschrieben hat, als er im Gefängnis war oder kurz davor war, ins Gefängnis zu kommen. Und er wusste, über kurz oder lang werden sie ihn hinrichten, weil er an Jesus glaubt. Und deshalb hat er diesen Brief an Timotheus und den anderen an Titus geschrieben, um sie vorzubereiten, dass sie die Gemeinde leiten, dass sie weitermachen. Die jungen Leute sollten die Verantwortung in der Gemeinde übernehmen. Ruhe und Frieden, das heißt keine Unruhen, keine Unterdrückung, keine Verfolgung, keine Verletzung der Menschenrechte und Menschenwürde. Und die Liste der Länder, in denen Menschen um ihres Glaubens willen verfolgt werden, die ist schmerzlich und lang. Nordkorea, Somalia, Jemen, Eritrea, Libyen und jetzt kann man viele andere weiter aufzählen. Weltweit werden 360 Millionen Christen aufgrund ihres Glaubens verfolgt. Und dann kommen dazu noch viele, die wegen ihrer Religionen verfolgt werden oder weil sie in Freiheit leben wollen, kein Kopftuch tragen oder selber Auto fahren oder was auch immer. Und es kommen hunderte Millionen von Menschen dazu, die unter menschenunwürdigen Bedingungen leben, unter Hunger und Armut und Verelendung. Selbst in reichen Ländern wie Großbritannien haben Menschen oft das Nötigste zum Leben nicht mehr. Und sogar in Deutschland mit einem sehr guten Sozialsystem leben Kinder in Armut und gibt es unzählige Erwachsene, die durchs Raster fallen, aus welchen Gründen auch immer, die obdachlos sind. Auch das gibt es. Wir sollen beten, dass Menschen in Ruhe und Frieden leben können. Wenn das da ist, ist es die beste Voraussetzung, dass Gottes weiteres Anliegen sichtbar wird, nämlich dass Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen, dass sie Jesus erkennen und Frieden mit Gott finden. Der dritte und letzte Punkt, beten zu dem einzigartigen Gott. Einer ist Gott und einer ist der Vermittler zwischen Gott und den Menschen, der Mensch Jesus Christus. Hier geht es um Gott selbst und um die Anbetung Gottes, der einzigartig und unvergleichlich ist. Paulus hat es am Ende seines Briefes dann noch ein bisschen ausführlicher beschrieben. Kapitel 6, Vers 15 und 16 schreibt er, Gott der vollkommene und alleinige Herrscher, der König über alle Könige, der Herr über alle Herren, der als einziger Unsterblichkeit besitzt und der in einem unzugänglichen Licht wohnt. Er, den kein Mensch je gesehen hat und kein Mensch je sehen kann, ihm gebühren Ehre und Macht für immer und ewig. Ein einziger Lobpreis, eine Anbetung Gottes. Beten bekommt Sinn nicht nur durch Bitte oder Fürbitte oder Dank, wenn Gott einen Wunsch erfüllt. Letztendlich führt es zu Gott selbst, ihn zu betrachten, seine Größe, seine Güte, seine Macht. Und wir können diese Anbetung, diesen Lobpreis so nach und nach durchbuchstabieren. Gott ist der vollkommene und alleinige Herrscher. Warum meckern und maulen wir so viel herum? Warum sind wir oft so unzufrieden und oft auch unbarmherzig? Gott ist König über alle Könige und Herr über alle Herren. Warum vertrauen wir Gott nicht für unsere Welt oder so wenig, dass wir viel beten? Warum reden wir schlecht über Politiker und beten nicht für sie, wenn Gott doch der König über alle Könige ist? Warum schauen wir bei den Nachrichten nicht genau hin und beten für die Nöte und schalten nicht ab bei den Nachrichten, einfach so den Fernseher aus oder dass wir es nicht mehr hören, was da passiert in der Welt? Gott besitzt als einziger Unsterblichkeit, wir alle sind schwach und vergänglich, er allein kann uns Leben geben, ewiges Leben. Er ist die Mitte der Welt. Er ist der Schöpfer aller Dinge. Er ist der Schöpfer des Lebens. An ihn sollen wir uns wenden. Gott wohnt in einem unzugänglichen Licht. Gott hat kein Mensch je gesehen. Ihn kann man nicht sehen. Wir alle sind auf Licht und Erleuchtung von Gott angewiesen. Kein Irdischer wird Gott je sehen und dabei überleben. Und wir tun manchmal so, als ob wir schon irgendwie durchkommen könnten. Gott gebühren Ehre und Macht für immer und ewig. Wer kann vor ihm bestehen, wenn er das hört? Gott selbst hat einen Weg geschaffen, dass wir unsere Schuld loswerden können und unsere Schwäche. Einer ist Gott und einer ist der Vermittler zwischen Gott und den Menschen, der Mensch Jesus Christus. Er gab sein Leben, um die ganze Menschheit von ihrer Schuld loszukaufen. Also Gott schafft einen Weg, dass wir Frieden mit ihm finden. Und deshalb dürfen wir ihn anbeten und ihm danken und bei ihm Frieden suchen. Amen.